Guten Abend. Zunächst wollte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue, heute in Jena zu sein. Jena, das eine besondere Stadt für mich ist. Sie wissen, dass Karl Marx hier promoviert hat. Sie wissen auch, nehme ich an, dass ein Jenenser Juraprofessor, Karl Korsch, ein Linkskommunist, in der Arbeiterregierung 1923 Justizminister geworden ist. Hier in Thüringen, die Arbeiterregierung dauerte nicht lange, dann wurde sie von Friedrich Ebert und der Reichswehr davongejagt und fast hätte Karl Korsch seinen Lehrstuhl verloren. Das war ein geringer Betrag, um den er handeln musste, denn einige Jahre später musste er ohnehin in die Emigration. Mein eigener Lehrer, Wolfgang Abendroth, war hier 1948 Professor für öffentliches Recht in Jena, bevor er dann am Ende desselben Jahres nach Wilhelmshaven gegangen ist. Also Sie sehen, es gibt linke Wissenschaft, gab und gibt linke Wissenschaft in Jena, die natürlich nach 1945 nicht aufgehört hat, sondern weitergegangen ist in meinem eigenen engeren Arbeitsgebiet, nämlich der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und der Zweiten Internationale von 1914, kam ich gar nicht umhin, ganz, ganz eng zusammenzuarbeiten mit dem führenden deutschen Gelehrten über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bis 1917. Das ist Dieter Fricke, der hier Professor an der Universität gewesen ist, hier auch noch lebt. Marburg ist immer auch ein Zentrum gewesen der Faschismusforschung durch meinen Kollegen Reinhard Kühnel, der ganz enge Kooperationen hier hatte mit dem Kollegen Manfred Weißbecker, der nun seinerseits einer der führenden Faschismusforscher nicht nur der DDR ist, sondern auch der Bundesrepublik heute, nicht? Zusammen mit Kurt Petzold. Also das ist für mich Jena. Wer Geschichte der Arbeiterbewegung und der deutschen Sozialdemokratie betreibt, weiß, dass 1905 und 1911 zwei Parteitage der deutschen Sozialdemokratie hier stattgefunden haben. Darunter 1905 einer der radikalsten Parteitage, das war das Jahr 1905, das Jahr der ersten russischen Revolution, und da beflügelt durch die russische Revolution, vorwärts geschubst durch die russische Revolution, hat dieser Jenenser Parteitag einen Beschluss gefasst über die mögliche Anwendung des politischen Streiks, des Massenstreiks. Worüber die Gewerkschaften so fürchterlich erschrocken sind, da sind wir schon mitten im Thema, dass sie gesagt haben, da müssen wir aber vorher erstmal gefragt werden, weshalb dann 1906 in Mannheim ein neuer Parteitag stattfand, also im Westen, und da hat man das revidiert, nicht? Aber Jena sozusagen der linke Flügel dieser Entwicklung gewesen. Allerdings muss ich auch sagen, dass 1911 ein weiterer Parteitag stattgefunden hat. Da hat die Sozialdemokratie sich schon wieder gemäßigter gezeigt unter großer Empörung von Rosa Luxemburg. Mein Thema also nun, Sie sehen, ich bin schon drin, Praxis, Geschichte des Marxismus. Man könnte das abkürzen, man könnte sagen, naja, jetzt redet man nicht um den heißen Brei rum. Es gibt eine Praxisgeschichte des Marxismus, das ist die russische Revolution, die Oktoberrevolution, mit allem, was danach kam. Und so sollte man es auch sagen, denn wenn man es nicht sagt, kommt bestimmt einer und sagt, du hast dich drumherum geschlichen, nicht? Klar. Also, das größte Experiment, das Marxisten unternommen haben und Marxistinnen, ist die Oktoberrevolution gewesen, und wir werden uns im Laufe des Abends auch darüber noch unterhalten müssen, was man daraus unter Umständen noch lernen kann. Also das wird nicht verschwiegen, das gehört zum Thema. Andererseits ist mit dem Ende sich für real gehalten habenden Sozialismus auch ein Zyklus abgeschlossen. Es gibt immer wieder abgeschlossene Zyklen, und wir stellen fest, es gab vor der Oktoberrevolution Kapitalismus und Arbeiterbewegung, und nach 1991 gibt es das immer noch. Das heißt, wir werden uns nicht als Historiker damit begnügen können, sagen, naja, das war einmal 1917 bis 1991 und damit ist die Sache erledigt. Wir haben da offensichtlich auch historisch ein Doppelgesicht des Marxismus, der Marxismus der Oktoberrevolution und der Marxismus davor und danach. Und in diesem Zusammenhang eben wird gefragt werden müssen, ja, das komplizierte Thema, das mir gestellt ist, das ist ja merkwürdig, nicht? Das heißt, Marxismus in der Praxis, Arbeiter und Bewegung und Gewerkschaften. Da merkt man eine Unsicherheit in der Themensetzung, nicht nur der Veranstalter, sondern auch meiner, wieso eigentlich Arbeiterbewegung und Gewerkschaften, gehören die Gewerkschaften nicht dazu zur Arbeiterbewegung, könnte man fragen, nicht? Oder gibt es wieder andere, ist am Ende Arbeiterbewegung Gewerkschaften? Also wir merken, es gibt einen inneren Widerspruch, eine Unklarheit im Thema. Und wenn wir uns nun dem Marxismus selbst wenden, werden wir merken, dass es da auch eine Unklarheit gibt. Und diese Unklarheit nenne ich, hat mit der jetzigen Verhältnis von Arbeiterbewegung und Gewerkschaften nichts zu tun. Es ist eine andere Unklarheit, nämlich das, was ich den Doppelcharakter des Marxismus nennen möchte. Marxismus als Aktion und Organisation und Marxismus als Analyse. Marxismus, wobei das Wort Marxismus, möge man mir nachsehen, Marx hat sich bekanntlich nie als Marxist bezeichnet. Wir nennen es jetzt mal so. Ich könnte es auch sagen, praktischer historischer Materialismus, ist dann so lang. Also nenne es Marxismus. Es gibt ja nun die berühmte 11. These über Feuerbach von Karl Marx. Die Philosophen haben bisher die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Diese Maxime stand im Hauptgebäude der Universität hier in Jena. Ich weiß nicht, ob sie da noch steht. Weiß nicht. Nein? Also, dass die Karl-Marx-Büste entfernt ist, klar. Das sah dem Schiller ja nicht ähnlich, das ist ja klar. Nicht? Also, aber andererseits hat er hier promoviert, und zwar in der Zeit, als er das formuliert hat. Na gut, das ist Universitätsgeschichte, aber der Satz ist interessant. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Philosophen haben praktisch zu sein. Einerseits. Andererseits haben wir im Kommunistischen Manifest und immer da, wo Marx versucht, auch seinem Anhang die Welt zu erklären, die Feststellung, wo er sagt, die Kommunisten erfinden nichts. Die Kommunisten erfinden keine neue Gesellschaft. Die Kommunisten machen auch keine Revolution, sondern sie beschreiben nur, sie stellen dar, oder was ich Marx hier und Engels im Kommunistischen Manifest, im Manifest der Kommunistischen Partei dargelegt habe, ist nichts anderes als die Darlegung einer real vor unseren Augen vor sich gehenden Bewegung. Unabhängig von uns. Da läuft etwas. Und das sind Leute, die haben eine gewisse Einsicht, sind eben Wissenschaftler und analysieren das, aber sie analysieren es, sie machen es nicht. Einerseits. Andererseits, zuvor, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Das ist ein innerer Widerspruch oder eine Schwierigkeit, in der Marxistinnen und Marxisten immer wieder sind und bei der man fragen muss, ja, wie ist der denn in der Praxis aufzulösen? Für Marx und Engels gab es eine Auflösung, und um diese Auflösung zu benennen, muss ich einige hässliche Wörter gebrauchen. Zum Beispiel für Marx und Engels war die Auflösung des Zwiespalts oder scheinbaren Zwiespalts von Aktion und Analyse nichts anderes als die Organisation oder was sie nennen die Partei. Ein Anhänger des historischen Materialismus, ein, wie Marx es nennen würde, Kommunist, war einer, der in der Partei war. Aber was ist die Partei? Die Partei ist, wenn man mal Marxens Organisationsverhalten selbst sich ansieht, ein sehr diszipliniertes Individuum war er ja nicht, nicht. Er hat also eine kleine Sekte gegründet, eine Sekte gespalten, den Bund der Gerechten. Daraus ist eine andere Sekte hervorgegangen, der Bund der Kommunisten. Und da war Marx vor allem damit beschäftigt, hat die anderen zu beschimpfen. Und nach einigen Jahren ist das dann irgendwie eingeschlafen. Dann war er einige Zeit unorganisiert, dann hat er einen neuen Verein gegründet, jetzt international, die erste Internationale, die Internationale Arbeiterassoziation, 1864, dann gab es natürlich den nächsten großen Radau mit Bakunin, und 1872 war Marx in der Minderheit, und um überhaupt da nicht jetzt von dem Bakunin regiert zu werden, hat er seinen Kumpel Sorge, der ohnehin nach den USA ausgewandert, dazu bestimmt und hat außerdem einen Kongress manipuliert, dass der Sitz der als ersten Internationalen nach New York kam. Da konnte nämlich der Bakunin nicht hin, und nach einigen Jahren ist es auch ausgestorben, nicht? Das waren die Parteien von Marx, der danach nie mehr einer Partei beigetreten ist, ebenfalls wie Engels nicht, aber immer ganz scharf darauf geachtet hat, dass ein Mensch in der Partei war. Merkwürdigerweise, also in England saß als Emigrant der Dichter Ferdinand Freiligrath, und Marx mit seiner feinen Nase merkte plötzlich, der will nach Hause, der will amnestiert werden, der schreibt so komische vaterländische Gedichte, und er sagte eben, hör mal zu, du bist aber in der Partei. Worauf der war nämlich im Bund der Kommunisten gewesen, worauf der Freiligrath sagte, wie kommst du mir denn vor? Die Partei gibt's doch gar nicht mehr. Seit 10 Jahren gibt's sie nicht mehr. Und ich habe auch, wo ist der Kassierer? Also das stimmt doch gar nicht. Da sagt Marx, das meine ich nicht. Ich meine die Partei im großen historischen Sinne. Und Partei im großen historischen Sinne ist eben nichts mit ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden und Kassierer, sondern ist, ja, das fast philologisch zu definieren, nach dem Parteibegriff des 19. Jahrhunderts. Partei im 19. Jahrhundert war keine Organisation, keine Maschine, sondern war Bewegung. Parteiung kommt von Parteiung, kommt eigentlich aus der Sprachgebrauch der Liberalen. Da gab es die konservative Parteiung und da gab es die linke Parteiung und da gab es die radikale linke Parteiung, die Partei der Demokratie, wie Marx das nannte. Das gehört immer dazu. Ein historischer Materialist, der Praxis betreibt, also ein Marxist, ist für Marx einer, der in dieser Weise organisiert ist. Das klingt so ein bisschen antiquiert, aber es gab auch im 20. Jahrhundert Menschen, die sich daran gehalten haben. Es gibt einen wahrscheinlich Ihnen nicht bekannten, oder vielleicht doch bekannten, sehr berühmten, dort sehr berühmten, auch international sehr berühmten, japanischen Ökonomen, Kosō Ono, der Haupt einer über mehrere Generationen gehenden, wirklich guten marxistischen Schule der Ökonomen gewesen ist, der ein grundlegendes Werk geschrieben hat, Principles of Economy, das eigentlich nichts anderes ist als eine Transformation des Kapitals in die Gegenwart. Der, also ein Marxist vom Scheitel bis zur Sohle, der von sich sagt, ich bin kein Marxist. Und das sagt er nicht aus Opportunismus, sondern er sagt, ja, ich bin nicht in der Partei, ich bin nicht organisiert, ich bin nicht aktiv. Oder nehmen Sie Brecht, der immer erzählt hat, wie teuer der Marxismus ist, nicht nur in Geld, sondern auch in Arbeit, der ja, wie Sie wissen, eine kräftige Verachtung hatte gegenüber seinen Mitemigranten der Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, Pollock, da nannte sie die Tuis, weil sie nicht praktisch waren, weil sie nicht organisiert waren. Er selbst war auch kein Parteimitglied, war nie in der KPD, aber er war Partei. Und tatsächlich, jetzt reden wir doch hier miteinander als Intellektuelle, gibt es eine Richtung des Verhaltens und auch des Denkens von Marxisten, die etwas kompliziert ist. Und da würde ich schon so Menschen wie Karl Korsch oder wie dem Wolfgang Abendroth nehmen. Das sind Menschen, die eigentlich niemals Politik machen können, die nicht wissenschaftlich ist. Also sie können nicht Gerhard Schröder sein, nicht, sondern das muss wissenschaftlich fundiert sein. Die aber auch niemals Wissenschaft machen können, ohne Politik zu machen. Können sie auch nicht. Sind keine Tuis. Sind also gespaltene Wesen sozusagen. Der normale Arbeitstag zerfällt für sie in Arbeit an der Politik und Arbeit an der Wissenschaft. Das nennen sie dann wahrscheinlich wissenschaftliche Politik, aber das ist, glaube ich, auch ausgestorben. Oder wissenschaftlicher Sozialismus. Das kann natürlich immer nur, soweit es Wissenschaft ist, eine Oppositionswissenschaft im Kapitalismus sein. Und soweit es Politik ist, eine Oppositionspolitik, also weiter als zum Stadtverordneten kann man es in der Politik dann nicht bringen und Nobelpreise bekommt man auch nicht. Das ist aber, glaube ich, etwas für Intellektuelle, was man immer wieder lernen muss. Wissenschaft ist natürlich keine Naturwissenschaft, das ist klar, hat andere Kriterien. Aber als Gesellschaftswissenschaft ist das Wissenschaft, die als Wissenschaft nichts taugt für Marxisten, wenn sie nicht Praxis ist. Wenn sie nicht Praxis ist. Und die Praxis ohne Wissenschaft ohnehin nicht, das ist ja, das wäre dann der reine Voluntarismus. Also eine ganz komplizierte Angelegenheit, glaube ich. Schon für Intellektuelle, ich habe noch gar nicht über Organisation gesprochen, schon für Intellektuelle, zugleich Wissenschaftler und politischer Marxist zu sein. Es geht aber nicht ohne, gerade wenn man das melancholische Schicksal US-amerikanischer Marxisten sich vor Augen hält. Da gibt es eine richtige Richtung, die heißt Analytical Marxism. Die versuchen, ja, die Erkenntnisse der fortgeschrittenen Multiple-Choice-Sozialwissenschaft mit dem historischen Materialismus zu vereinigen. Da gibt es so ganz viele Lehrstühle für Marxismus, viel mehr als in der Bundesrepublik. Da sitzen die von morgens bis abends und machen Marxismus. Wenn sie aus dem Fenster gucken, wissen sie nicht, was sie draußen anfangen sollen. Also mit denen möchte wahrscheinlich kein Marxist tauschen, nicht? Und ich glaube, das wiederzugewinnen, diese Einheit von Politik und intellektueller Arbeit, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der nächsten Generation. Das müsste ich gleich am Ende sagen, aber ich sage es am Anfang. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das sind ganz eigentümliche Tiere, glaube ich, diese politischen Marxisten. Vielleicht sind sie schon ausgestorben. Jetzt nochmal zur Doppelheit von Analyse und Politik. Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, das Marx'sche Kapital. Das Kapital, in den Arbeiten am Kapital, hat Marx sich ja so richtig erst reingeworfen, nach 1857, als er merkte, so schnell wird es nichts mit der Revolution. Und dann merkt man aber noch den heißen Atem des Täters bei der Analyse des Kapitalismus. Man merkt, er spürt, versucht herauszuspüren, die Stellen, an denen der Kapitalismus in eine Engführung gerät. Also erster Band, allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, ständig steigende Arbeitslosigkeit. Dritter Band, tendenzieller Fall der Profitrate. Profitrate geht immer mehr zurück. Da merkt man, das legt er ganz stark den Akzent drauf. Weil da unter Umständen eine von unseren Augen sich vollziehende Bewegung ist, wo irgendwann dann wieder die Organisation tätig werden muss. Aber in beiden Beispielen, erster Band, allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, dritter Band, tendenzieller Fall der Profitrate, sagt er, es gibt gegenwirkende Ursachen. Dann zählt er die hintereinander auf. weshalb unter Umständen doch Kapitalismus nicht zu ständiger Steigerung der Arbeitslosigkeit führen muss. Und drittens, im dritten Band sagt er, ja, es gibt auch gegenwirkende Ursachen gegen den tendenziellen Fall der Profitrate. Das ist eben nur eine Tendenz. Und dann kann man sagen, aber man merkt, die Ausführung zum Niedergang des Kapitalismus ist mit ganz dickem Pinsel geschrieben. Und die Fragezeichen mit kleinem Bleistift. Man merkt, Marx wollte zwei Dinge tun. Er wollte wirklich einen Mechanismus, der zum Ende des Kapitalismus führt, zu entdecken. Und zugleich wollte er, dass wir eben auch die Leidenschaft nicht des Politikers, sondern des Wissenschaftlers auch rauskriegen, wie der Kapitalismus funktioniert. Und es gab dann Schüler von Marx, insbesondere in Russland am Ende des 19. Jahrhunderts, die sagten, ja, also der Marx hat nicht nur gezeigt, wie der Kapitalismus funktioniert, sondern dass er funktioniert. Da haben sie wieder die Doppelheit von organisiertem Handeln mit einem Ziel und sehr kalter Analyse der kapitalistischen Entwicklung und die Schwierigkeit, beides miteinander zusammenzubringen, wobei einige Prämissen erhalten bleiben, die auch ganz einfach sind. Und die erste ist zumindest ganz, zwei Prämissen sind ganz einfach. Kapitalismus ist die Funktion einer Gesellschaftsweise, die auf der Produktion von auf der Herstellung von Gewinn und der Anwendung von Lohnarbeit und auf Akkumulation des Gewinns beruht. Einfache Definition. Ein Satz, das ist der Kapitalismus und deshalb gibt es in diesem Kapitalismus zwei Hauptklassen. Diejenigen, die ihr Einkommen beziehen aus dem Verkauf von Arbeitskraft oder Lohnersatzleistungen bekommen, die gehören auch dazu. Und die andere Seite, die aus dem Profit in irgendeiner Weise ernährt wird, bis hin zu den Professoren der Gesellschaftswissenschaften, die letzten Endes auch aus dem Profit ernährt werden im Wesentlichen. Das sind die beiden Hauptklassen und es gibt Auseinandersetzungen zwischen denen, die man mit pathetischen Worten belegen kann, zum Beispiel mit dem Wort Klassenkampf. Aber das soll sich bitte eher aus der Sache ergeben. Und dann gibt es doch, das muss man auch sagen, im Kommunistischen Manifest, offensichtlich auch eine Norm, eine normative Vorstellung von einem denkbaren Ziel, wünschbaren Ziel, nämlich die Assoziation, in welcher die freie Entwicklung eines jeden Menschen die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das Wort Mensch habe ich reingemogelt, bei Marx heißt, in der die freie Entwicklung eines jeden die Voraussetzung für die freie Entwicklung aller ist. Hat die Frauen halt vergessen, nicht? Also deshalb sagen wir eines Menschen. Eigentlich eine sehr liberale Vorstellung, nicht? Er sagt nicht, die freie Entwicklung aller ist die Voraussetzung dafür, dass jeder und jeder Einzelne sich frei entwickeln kann, sondern es geht vom Einzelnen aus. Da spricht er noch innerhalb der Gesamtlinken, zu der damals noch die Liberalen dazugehörten. Und dann zieht er den Trennungsstrich und sagt, das geht aber nicht. Und da sage ich euch Liberalen, es geht nicht. Und da, solange wir das bürgerliche Privateigentum haben. Abschaffung des bürgerlichen Privateigentums ist die notwendige, wenngleich wohl nicht hinreichende Voraussetzung für die Schaffung einer Assoziation. Jetzt müssen wir wieder über das Wort Assoziation grübeln, in der die freie Entwicklung eines jeden Menschen die Voraussetzung für die freie Entfaltung aller ist. Das ist eigentlich normativ. Das ist natürlich, also da, wer ist da am Werk? Da ist wahrscheinlich doch so etwas wie Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts am Werk. Da ist Hegel am Werk und da ist letzten Endes sogar die Partei schon wieder am Werk. Nämlich die Partei als Fortschritt, als mögliche Entwicklung der Menschheit bis zu diesem Punkt, wofür aber gekämpft werden muss. Das ist, glaube ich, so der Kernsatz des Kommunistischen Manifests, das ja auf der Scheidelinie zwischen den philosophischen Frühschriften steht und dann den politischen Schriften, der 50er Jahre vor allem, und dann der großen ökonomischen Schriften. Und dieses Manifest der Kommunistischen Partei steht noch im Bann von zwei Ereignissen, eines vergangenen und eines kurz bevorstehenden, eines der Revolution von 1789. Das ganze 19. Jahrhundert wird überschattet von der Revolution von 1789, so genau wie das Ganze, oder erleuchtet meinetwegen, wie Sie wollen, also erleuchtet von der Revolution von 1789, so wie das 20. Jahrhundert bestimmt ist durch die russische Revolution, die beiden großen Revolutionen. Und Revolution kann Marx sich zunächst einmal nur vorstellen wie die von 1789. Und es steht eine Revolution bevor und diese Revolution, die er dann tatsächlich ausbricht in ganz Europa 1848, war von ihm gedacht als proletarische Revolution, aber nach dem Bewegungsablauf der Revolution von 1789. Er hat diese Auffassung und da hat er organisiert, nicht? Da hat er seinen Bund der Kommunisten organisiert, der im Wesentlichen eine Propagandagesellschaft gewesen ist. und ein Presseorgan gewesen ist, nämlich die Neue Rheinische Zeitung, die aber zugleich auch ein Bündnisorgan gewesen ist. Und diese Auffassung von der Revolution als Vertiefung der Revolution von 1789 bleibt bei Marx erhalten in den ganzen 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, als dann die Revolution zusammenbricht. 1859 sagt er, klar, das ist die Krise, ist die ökonomische Krise ist vorbei, der Kapitalismus ist wieder liquide, es sind nun also Goldfelder entdeckt worden, sogar in Kalifornien. Eine neue Revolution kann nur kommen mit einer neuen Krise, sie ist aber so sicher, die Krise ist aber so sicher wie diese Krise. Und die Krise kommt 1857, und wenn man den Briefwechsel zwischen Marx und Engels 1857 liest, dann merkt man richtig, wie sie schon wieder die Flinten ölen und die Messer wetzen, weil sie denken, ja klar, jetzt ist der Boom vorbei und jetzt kommen wir und dann wird nichts daraus. Und das ist dann für Marx und Engels, glaube ich, ein Moment gewesen, wo sie nun, und da zeigt sich natürlich auch, dass sie wirklich was in der Birne hatten, wo sie nicht umgelernt haben, aber wo sie gemerkt haben, wir haben die falsche Vorstellung von Revolution. Und sie schalten eigentlich in ihrer Vorstellung von einer künftigen Revolution von einem historischen Paradigma auf ein anderes um, nämlich auf das Paradigma von 1789, auf das Paradigma von 1640 bis 1688, also auf das Paradigma der englischen Revolution. Und sehr bald nach dem Scheitern seiner Revolutionshoffnungen, die er geknüpft hatte an die Krise von 1857, legt Marx fest, was für ihn die Voraussetzungen von Revolution sind, nämlich im Vorwort zu seiner Schrift Kritik der politischen Ökonomie 1859. Ich lese vor, aber ich denke, einige wissen es auswendig. Eine Gesellschaftsordnung geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoße der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Da haben wir wieder die Vorstellung von Marx. Es geht darum, eine real vor sich gehende Entwicklung aufzuspüren. Aber sie muss real vor sich gehen. Es kann zu einer neuen Gesellschaft nur kommen, wenn sie schon voll ausgebildet ist in der alten. Und das historische Modell, das er vor Augen hat, ist die englische Revolution oder der erste englische Kapitalismus, so muss man sagen, der englische Agrarkapitalismus des 17. Jahrhunderts. Denn vor der industriellen Revolution gab es schon eine kapitalistische Klassengesellschaft in England mit drei Hauptklassen. Proletariat, das waren so erstens die Landproletarier, die die Schafe da zu scheren hatten, und zweitens diejenigen, die in den Tuchmanufakturen zu arbeiten hatten, zweitens die Mittelklasse, was nicht eigentlich die Mittelklasse ist, sondern die Bourgeoisie, das sind die Kapitalisten, zwar die Agrarkapitalisten, die diese Schafe und Ländereien hatten, gemietet hatten und da Mehrwert produzieren ließen, und drittens dann nur ein Anachronismus, nämlich die Landowner, die bekamen dann auch ein Einkommen, das aus dem Mehrwert abgezweigt wurde, nämlich die Pacht. Aber eine schöne, ausgebildete Klassengesellschaft. Klarer kann man sich gar nicht vorstellen, vor der industriellen Revolution. Und oben drüber spaziert noch ein absolutistischer König, der da allerlei Dinge tut, insbesondere Steuern erhebt, die nun eigentlich der Mittelklasse gar nicht passen, weshalb man irgendwann den Kopf abhacken muss und dann, als er wiederkommt, dann ihn vertreiben muss. Und dann hat man immer noch eine Monarchie. Aber jetzt ist plötzlich die politische Hülle des Feudalabsolutismus abgefallen. Und die bürgerliche Gesellschaft, die vorher schon da war, repräsentiert sich selbst im Parlament. Das heißt, es passiert gar nicht mehr viel. Nicht? Dass alle so das Kopf abhacken und die französische Revolution mit ihren Barrikaden, das ist so ein bisschen wie Karneval. Viel wichtiger ist, dass die neue Gesellschaft in der alten schon da ist. Das heißt, eine kapitalistische Vergesellschaftung des Feudalismus hat schon stattgefunden. Und dann schlüpft das Ei aus der Henne. Wobei dann die Frage ist, was macht eigentlich die Organisation dabei? Nicht? Also irgendwie, na gut, da hatten wir eine Stelle im Kommunistischen Manifest, wo er sagt, es gibt eine Krise. Und es kann sein, wenn das Ei nicht aus der Henne schlüpft, dann verfault es. Und da muss wahrscheinlich doch die Organisation ein bisschen nachhelfen, aber das ist schon sehr frei von mir interpretiert. Dazu kommt noch, dass Marx zwar die Vorstellung hatte, die neue Gesellschaft muss in der alten entstehen, dass er aber als etwas nervöser und ungeduldiger Mensch sich sehr kurze Fristen gesetzt hat. Er war eigentlich schon der Ansicht, dass eine ständige Beobachtung der neuen Gesellschaft, die in der alten sich herausbildet, das sei etwas, ja, was irgendwie schon real imminent sei. Mitten in der industriellen Revolution, die in Deutschland ja noch da war, in England gerade abgeschlossen, war er schon der Ansicht, dass die Vergesellschaftung, die innerkapitalistische Vergesellschaftung, die hin in eine neue Gesellschaft geht, die er nie Sozialismus genannt hat, sondern immer nur Verein freier Menschen oder kommunistische Gesellschaft. Sozialismus war für ihn eher ein Schimpfwort für allerlei andere Sozialisten, die dummes Zeug erzählt haben. Also dieser Verein freier Menschen schien sich vor seinen Augen schon herauszubilden und dann in einer ganz merkwürdigen Weise. Und diese merkwürdige Weise können wir nachlesen in der Fortschreibung des Kommunistischen Manifests, nämlich in der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864. Da sagt Marx, ja, wir stehen vor einem neuen Zyklus, wir müssen uns jetzt organisieren, denn es passiert etwas. Es passiert etwas, die neue Gesellschaft schält sich heraus und wir werden benötigt, um sie zu befreien. Und man fragt sich, mein Gott, was hat er denn da 1864 gesehen? Und er sagt, zwei Ereignisse zeigen, dass der Kapitalismus schon an seine Grenzen stößt. Das erste ist die Einführung des 10-Stunden-Tags in England. Hat das Parlament 1847 nämlich in England beschlossen. Der Arbeitstag soll auf 10 Stunden reduziert werden. Würden alle sagen, Katastrophe. Also das ist ja Arbeitszeitverlängerung ja, von heute aus. Damals war der Arbeitstag prinzipiell unbeschränkt. Gehen wir von 8 Stunden Schlaf aus, war er also 16 Stunden. Und jetzt sagt das englische Parlament Schluss. Die Kapitalisten sollen sehen, wo sie ihren Mehrwert herkriegen, aber dann bitte innerhalb von 10 Stunden und nicht innerhalb von 16 Stunden. Was war da passiert? Gucken wir uns das englische Parlament an von 1847. Da saß kein einziger Arbeiter drin, kein einziger Sozialist. Da saß die herrschende Klasse in ihren zwei Fraktionen. Das eine die Landowner, also die Landbesitzer. Die hatten sich gerade furchtbar ärgern müssen über die anderen, über die Fabrikanten, weil die Landowner hatten lange Zeit Kornzölle durchgesetzt. Das heißt, Korn wurde mit hohen Zöllen, Weizen wurde mit hohen Zöllen belegt, das nach England kam, damit sie es selbst teuer verkaufen konnten. Dieses Handwerk haben ihnen die Fabrikanten 1846 gelegt, weil sie sagten, ist das Korn teuer, ist das Getreide, ist das Brot teuer, dann müssen wir so viel bezahlen, Löhne bezahlen, also haben sie Kornzölle aufgehoben. Darauf fing das ungefähr jetzt wie im Kabinett, nicht? Dann kommt die andere Seite, die revanchiert sich und sagen, so, macht ihr uns die Kornzölle kaputt, machen wir euch den Arbeitstag kaputt. Ja, und die Konservativen schaffen dann ab die unbegrenzte Arbeitszeit. Und da sagt Marx etwas ganz Pathetisches dazu. Er sagt, am helllichten Tag unterliegt die politische Ökonomie der Mittelklasse der politischen Ökonomie des Proletariats. Das ist aber gar nicht sichtbar zunächst mal. Doch sichtbar, weil wir vorher eine große Bewegung hatten, nämlich den Chartism, die erste große englische Gewerkschaftsbewegung. Mit einer umfassenden Agenda, was die alles haben wollten. One man, one vote, allgemeines Wahlrecht und ein zentraler Punkt, der 10-Stunden-Tag. Das drückte gegen das Parlament, aber militärisch sozusagen, politisch hatte ich schon verloren. Aber dieser Drive, diese Bewegung wirkt ins englische Parlament rein und die Konservativen, die nun keine Sympathie mit den Arbeitern hatten, aber da ihren kleinen Fraktionskampf hatten, da mit den Liberalen, setzen das um. Und da sagt Marx, das ist schon das neue Prinzip, nämlich die Gesellschaft verfügt über das Ganze, das Allerwichtigste, nämlich über die Arbeit. Und zweitens sagt er, eine zweite Sache ist noch wichtiger, und er nennt die Genossenschaftsbewegung nach der Schule von Fourier und Owen, dass Arbeiter und Arbeiterinnen sich zusammenschließen und dann produzieren und konsumieren, ohne dass Mehrwert produziert wird. Und wenn sie es nicht in England können, in Frankreich machten sie es, dann machen sie es in Amerika. Es gab riesige kommunistische Kolonien. Das war für ihn schon zwei Zeichen dafür, dass eine innerkapitalistische Vergesellschaftung stattgefunden hat. Und dass eine Organisierung auch von Menschen stattgefunden hat. Und diese Organisierung ist eigentlich verquer, nicht? Also da, es gibt Gewerkschaften, es gibt keine Partei, es gibt aber einen Staat, der reagieren muss, und sei es im Fraktionskampf der herrschenden Klasse, auf die Forderungen der Arbeiterklasse. Und da spürt Marx wieder etwas, was er die Partei nennt. Allerdings, diese Parteien müssen in ihren bewusstesten Teilen auch organisiert werden, das ist die erste Internationale. Aber die Partei ist dann sozusagen nur Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die eine Vergesellschaftung innerhalb des Kapitalismus ist. Gut, also Marx hat das zu kurz gesehen. Es ging dann damit nicht weiter. Aber er hat immer wieder, also die reale Bewegung beobachtet auch, wo sie nun hoffnungslos erschien. Also zum Beispiel die Kommune von 1871. Da würde man als marxistischer Intellektueller, der mit Politik nichts am Hut hat, sondern nüchtern analysiert, würde man so urteilen, wie Marx ja in eigenen Briefen auch geurteilt hat. Er hat gesagt, um Gottes Willen, die sollen die Finger davon lassen. Ja, keine Revolution in Paris. Denn was haben wir denn in Paris? Keine Industrie. Außenrum nur Bauern. Und vor der Stadt die preußische Armee und die Armee der französischen Liberalen. Das wird ein Blutbad werden. Und außerdem, um Gottes Willen, das Personal. Das sind Owenisten und Fourieristen und Proudhonisten, lauter Vollidioten, die er immer bekämpft hat. Also keine Voraussetzung für eine Revolution. Dann machen sie es trotzdem. Nachdem sie es gemacht haben und zusammengeschlagen worden sind von der französischen Armee, feiert er die Kommune. Und da kommt natürlich etwas zum Tragen, was auch zu dem moralischen Werden von Organisationen gehört. Er sagt, die Geschlagenen, da tritt man nicht nach. Sondern zu denen gehört Solidarität. Und von ihm angeregt hält Bebel eine riesige Rede in Berlin, wo er sich zur Kommune bekennt. Das kann man sentimental nennen, das kann man pathetisch nennen, es war aber etwas anderes. Denn Marx sagte, da waren Organisationen am Werk, die als Einzelorganisation nichts taugten. Aber das Proletariat hat organisiert. Und es gibt Dinge, die man studieren muss. Was haben sie falsch gemacht, was haben sie richtig gemacht? Falsch gemacht haben sie, dass sie die Bank von Frankreich nicht sofort sozialisiert haben. Richtig gemacht haben sie, dass sie sofort das Problem des Staates angegriffen haben. Revolution, und deshalb sagt er, ich habe Unrecht gehabt im Kommunistischen Manifest, als ich sagte, das Proletariat konstituiert sich als herrschende Klasse, indem sie die Staatsmaschine übernimmt. Nein, das Proletariat, das wirklich eine neue Welt schaffen will, muss sofort die alte Exekutive abschaffen. Sofort die alte Exekutive abschaffen. Es ist gescheitert, aber die sind nicht zusammengeschlagen worden, weil sie keine Exekutive hatten, sondern weil die Zeit nicht reif war. Aber selbst in dieser hoffnungslosen Situation haben die ein hochinteressantes Experiment gemacht, einen neuen Staat, der schon ein absterbender Staat war. Nämlich, sie haben die Gewaltenteilung abgeschafft. Gut, das ist nicht grundgesetzkonform, gebe ich zu. Und sie haben das imperative Mandat eingeführt. Das ist selbst ein so hoffnungsloser Versuch, am falschen Ort, zur falschen Zeit, vom falschen Personal. Da ist trotzdem sozusagen noch das am Werk, was der Hegel den Weltgeist genannt hatte. Da organisiert sich etwas. Auch da zeigt sich, dass im Kapitalismus selbst eine Tendenz zur innerkapitalistischen Vergesellschaftung vorhanden ist. Und wir als Kommunisten und wir als Partei im großen historischen Sinne haben nur die Aufgabe, wenn so etwas am Laufen ist, das zu befördern, Klarheit zu betreiben und eben zu organisieren. Und gerade dieser Engels, der immer gesagt hat, nee, in die SPD gehe ich nicht, der war ein großartiger Organisator. Es gibt heute noch eine Organisation der internationalen Arbeiterbewegung, die jetzt ausschließlich sozialdemokratisch dominiert ist, die eine Gründung von Friedrich Engels ist. Nämlich die Sozialistische Internationale, der alle sozialdemokratischen Parteien der Welt sind, die ist irgendwie mal immer eingegangen, dann wieder gegründet worden, gibt es immer noch. Die ist gegründet worden im Sommer 1888, 89 durch ein höchst intelligentes Intrigenspiel, das Friedrich Engels zusammen mit seinem Freund Paul Lafargue in Frankreich angestellt hat. Auch das war Organisation. Ein begnadeter Organisator, der merkt, es ist ein neuer Zyklus, es ist schon wieder eine neue Phase des Kapitalismus. Und da müssen wir die Richtung vorgeben, da müssen wir dabei sein. Das ist Organisation, aber die Grundtendenz ist immer, innerhalb des Kapitalismus gäbe es eine Tendenz zur Vergesellschaftung. Das ist dann stark in Vergessenheit geraten um die vorige Jahrhundertwende und nach der vorigen Jahrhundertwende sehr stark wieder aufgegriffen worden. Jetzt von einem sozialdemokratischen Theoretiker, Rudolf Hilferding, der diese Stelle, die ich hier vorgelesen habe, von Marx aufgreift und sagt, ja, in eine neue Gesellschaft kommen wir nur, wenn sie in der alten schon drin ist. Was bedeutet das für unsere Zeit? Dann sagt er, es ist der Monopolkapitalismus, es ist die starke Herausbildung der Stellung der Banken, die ihrerseits monopolisiert sind, Bankkapital und Industriekapital, beide durchdringen sich und entsteht ein neuer Komplex, Finanzkapital, der beherrscht die Gesellschaft und das ist sie doch schon, die innerkapitalistische Vergesellschaftung. Und jetzt, ja, was geht weiter? Das kann nur schief gehen, das kann zum Krieg führen, das kann zum Imperialismus, das ist schon Imperialismus, das ist eigentlich eine Katastrophe. Es sei denn, es kommt die Organisation, das ist die Sozialdemokratische Partei, die auf demokratische Weise die Produktionsmittel in die Hand nimmt und damit die ersten Schritte in den Sozialismus tut. Das war Hilferding 1910 und das war nichts anderes als Lenin selbst 1917. Lenins Imperialismusschrift von 1917, die ja das Programm war, dann der Oktoberrevolution, ist nichts anderes als die Anwendung der Imperialismustheorie von Hobson, einem Briten, und der Finanzkapitalstheorie von Rudolf Hilferding. Lenin sagt, jawohl, da haben wir es. Hier sehen wir, im Grunde ist der Sozialismus schon drin im Kapitalismus, aber Der Kapitalismus wird es nicht zulassen. Der wehrt sich. Und das Ergebnis haben wir. Die Menschheit wartet durch ein Meer von Blut. Das ist der Erste Weltkrieg. Und deshalb muss hier organisiert werden. Die Sache muss befreit werden. Und dann sagt er auf andere Weise als der Hilferding, das musste er tun. Also mit einer anderen Form von Partei. Das ist ein anderes Thema, aber mit der gleichen Ökonomie. Und das ist, und somit ist also die Vorstellung von Hilferding, dass der Kapitalismus eigentlich schon an der Schwelle des Sozialismus steht. Und dass jetzt etwas passieren muss. Für ihn waren es die Gewerkschaft, die Sozialdemokratische Partei, für Lenin eigentlich auch bis zum Versagen der deutschen Sozialdemokratie im August 1914, dann eine andere Partei. Das ist die Grundlage der Oktoberrevolution. Lenin geht davon aus, dass im Westen das passiert. Und weil das so ist, kann man sich so ein kleines Vorpostengefecht dann nun in Russland auch leisten, nicht wahr? Das macht gar nichts, dass man auch mal das Winterpalais stürmt und auch schon mal ein Rätesystem errichtet. Eigentlich völlig belanglos, es sei denn, im Westen bricht die Revolution aus, wovon Lenin ausging. Und als sie dann nicht stattfand, beginnt die Tragödie der russischen Revolution, über die ich in der Diskussion gesondert rede. Ich habe da allerlei zur Rechtfertigung der russischen Revolution zu sagen, will aber meine 45 Minuten hier nicht überziehen. Das heißt, es ist immer noch die Marx'sche Vorstellung davon, dass innerhalb des Kapitalismus Kräfte am Werk sind, die in eine neue Gesellschaft hineinstreben. Die Fehler dieser Theorie bei Hilferding und Lenin liegen, glaube ich, auf der Hand. Sie haben diese Entwicklung auf einem zu engen Feld gesehen. Die Herausbildung des Monopolkapitalismus hatten wir damals eigentlich nur in USA, Deutschland und Frankreich, in England nicht. Zweitens war für sie zunächst einmal völlig aus dem Blick geraten, dass es nur ein kleiner Teil der Welt ist, der in dieser Weise überhaupt kapitalistisch organisiert ist. Und dann haben sie die Entwicklung, die neue Gesellschaft als einledigenden Vorgang sich vorgestellt und die Gegenkräfte nicht berücksichtigt. Also Lenin war der Ansicht, ja, was für eine richtige Verwaltung Sozialismus ist, ist die Deutsche Post. Heute ist die Post privat, nicht? Und so kommen wir dann zum Postkommunismus. Also da haben wir nun tatsächlich wird das Problem sein, dass wir diskutieren müssen. Ist diese Vorstellung, dass im Kapitalismus eine innerkapitalistische Vergesellschaftung stattfindet, die vorangetrieben werden muss. Ist das noch haltbar? Oder ist das vielleicht doch einfach nur Geschichtsphilosophie gewesen? Aber wenn es so wäre, dass nur Geschichtsphilosophie ist, dass aus dieser Gesellschaft in absehbarer Zeit keine andere hervorkriecht, was bedeutet das für diese Gesellschaft? Und was bedeutet das für die Prämissen, die wir am Anfang gesagt haben? Es ist eine mehrwertproduzierende Gesellschaft, es gibt eine Oberklasse und eine Unterklasse. Was passiert in einer solchen Gesellschaft, wenn das nicht passiert? Nehmen wir mal an, man sagt, ja, die Marx'sche Fortschrittsidee ist eine Geschichtsphilosophie und das stimmt alles gar nicht. Die Hauptmerkmale des Kapitalismus bleiben erhalten, aber, und dieser Kapitalismus dehnt sich ständig noch aus, er macht alles zur Ware, alles zu Privateigentum, bis inzwischen auch so offensichtlich zur Körperbeschaffenheit der Menschen, das geht immer so weiter und kein Land in Sicht, so kann man sie auch sehen, nicht? So kann man es auch sehen. Und dann wäre der ganze Optimismus von Marx und Engels weg. Was bedeutet das aber? Was haben wir dann für... werden alle damit zufrieden sein? Wird es da allen gut gehen? Oder geht es immer Menschen schlecht? Oder vielen Menschen schlecht? Signifikant vielen. Und was tun die dann? Was müssen sie tun? Sie werden sich wahrscheinlich organisieren müssen. Sie werden sich wehren müssen. Und vielleicht ohne Aussicht auf dafür, dass man ihm mal Denkmäler setzt, weil sie eine neue Gesellschaft in Kraft gesetzt haben, einfach sich ihre Haut wehren. Und dass sich ihre Haut wehren, kann sehr verschiedene Formen annehmen und hat ja in der Geschichte des Kapitalismus auch immer verschiedene Formen angenommen, weshalb wir schon gegen Schluss hin jetzt sagen müssen, wie haben Menschen sich denn gewehrt? Und die Menschen haben sich immer unterschiedlich gewehrt, je nachdem, in welcher Phase kapitalistischer Entwicklung sie sich befanden. Wir haben also einen ganz frühen Kapitalismus, den Handelskapitalismus zwischen 1500 und 1800. Da gab es keine organisierte Gegenwehr, es sei denn in irgendwelchen religiösen Verbrämungen. Die Leute konnten sich schon deshalb nicht gegen den Kapitalismus wehren, weil sie gar nicht merkten, dass sie im Kapitalismus lebten. Diese neue Gesellschaft schleicht sich ja erst ein. Sie ist eigentlich offiziell noch Feudalismus. Dann der Kapitalismus der industriellen Revolution 1780 bis 1850. 70, da haben wir die Propagandagesellschaften und haben die ersten Gewerkschaften, meistens als Organisationen der wechselseitigen Hilfe. Dann haben wir 1870 bis 1914 den organisierten Kapitalismus in Mitteleuropa. Und dieser organisierte Kapitalismus ist dann auch der Kapitalismus der Höchstorganisation von Arbeiterklasse damals. Dann von 1914 bis 1945 das, was Hobsbawm das Zeitalter der Katastrophen nennt. Da haben wir Gegenwehr in vielfältigster Form. Einmal nach wie vor die Selbstorganisation der Arbeiterklasse in Partei und Gewerkschaften. Dann aber, nach den Promissen von Hilferding und Lenin, die Chance und die Notwendigkeit, diese Gesellschaft schon zu überwinden. Es entsteht ein neuer Parteitypus, nämlich der Parteitypus der kommunistischen Partei in ihren vielfältigen Ausprägungen. Dann im Kapitalismus des goldenen Zeitalters, des Kapitalismus 45 bis 73, ein ganz unnormaler Kapitalismus, merkwürdiger Kapitalismus, Kapitalismus mit Vollbeschäftigung, wo hat man denn sowas schon mal gehört, nicht? Also widerspricht vollständig dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Ein Kapitalismus in den Zentren ständig steigenden Löhnen, mit sinkender Arbeitszeit. Also den Jüngeren, die hier sitzen, sage ich immer, wer diese Zeit des Kapitalismus nicht erlebt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie schön Kapitalismus eigentlich sein kann. Nicht? Also ein ganz ungewöhnlicher Kapitalismus, der aber auch ein Kapitalismus der friedlichen Höchstorganisation von Arbeiterklasse gewesen ist. Hoher Organisationsgrad der Gewerkschaften, die sozialdemokratischen Parteien, hegemonial, auch wo sie konservative Partei und christlich-demokratische Union hießen. Wir haben einige Zeit nur einen einzigen Parteitypus, das ist der sozialdemokratische. Nämlich der sozialstaatlich organisiert ist. Also die Parole, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, kommt nicht von Helmut Schmidt, der hat das nur irgendwo gelesen, sondern von dem britischen Premier Harold Macmillan. Die Mitbestimmung, die Montan-Mitbestimmung, ist durchgesetzt worden gegen seinen Wirtschaftsminister Ludwig Erhard durch Konrad Adenauer, CDU, einen starken Arbeitnehmerflügel damals gehabt. Die umlagefinanzierte Rente in der Bundesrepublik durchgesetzt worden bei Stimmenthaltung der SPD von der CDU mit ihrer absoluten Mehrheit von 1957. Der wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus in einem Höchstmaß an Organisiertheit der ganzen Gesellschaft. Mit einer darüber schwebenden allgemeinen Theorie von John Maynard Keynes, über die wir dann ganz gerne reden können, die wahrscheinlich überschätzt ist, die nur Ausdruck dieser Tatsache gewesen ist, die aber nicht geschaffen hat. Ja, und jetzt der sogenannte neoliberale Kapitalismus, der Kapitalismus, in dem nun offensichtlich wieder die Zahl der Waren und die Gegenstände, die Waren sind, zunimmt. Eine allgemeine Kommodifizierung. Und in der nun etwas stattfindet, was nun plötzlich das Kommunistische Manifest aktuell macht. Kommunistisches Manifest, der eine Satz, in dem steht, entscheidender Punkt ist Aufhebung des bürgerlichen Privateigentums. Entscheidender Punkt. Für einen Liberalen ist das Gegenteil der entscheidende Punkt. Entscheidender Punkt, ein Marktliberalen ist der entscheidende Punkt, ist, dass möglichst viel zu Privateigentum gemacht wird. Eigentum sei geronnene Freiheit. Ein Grundsatz der FDP. Und so haben wir nun eine zunehmende Kommodifizierung von allem Möglichen. Das heißt aber auch Privatisierung. Und Privatisierung bedeutet Enteignung. Was ist nicht alles enteignet worden in den letzten Jahrzehnten? Erstens mal gut, das Staatseigentum im Realsozialismus, klar. Nicht? Enteignet worden ist inzwischen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene auch das öffentliche Eigentum im Westen. Enteignet worden sind auch die öffentlich-rechtlichen Garantien. Zum Beispiel, wenn die Arbeitszeit befristet wird durch einen Flächentarifvertrag oder sogar durch Allgemeinverbindlichkeit des Staates, bedeutet das, dass der Unternehmer nicht frei über die wahre Arbeitskraft verfügen darf, die er gekauft hat. Er ist gebunden an arbeitsrechtliche Regelungen. Lohnnebenkosten sind nichts anderes, als dass einerseits die Arbeiter sparen, ein Eigentum anlegen, das sie später als Rente bekommen, und die Unternehmer leider auch ein bisschen was dazugeben müssen. Das heißt, der Mehrwert beschnitten wird, ist ein Lohnanteil. In dem Augenblick, da die Nebenkosten runtergeführt werden und stattdessen privaten Dienstleistern die Gesundheitsvorsorge und sogar die Altersversicherung überarbeitet wird, haben wir eine Privatisierung. Das heißt, was wir haben, ist eine große Privatisierung und Enteignungswelle, in der die Frage des Eigentums wieder zentral steht. Plötzlich ist die Frage des Eigentums wieder zentral. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, ach, da kann man sehen, im Kapitalismus gibt es eine neue Entwicklung, die auf eine neue Gesellschaft hinsteuert. Das ist schon richtig. Aber diese neue Gesellschaft ist offensichtlich nicht eine sozialistische, sondern eine marktradikale Gesellschaft. Und zentral steht plötzlich diese altmodische Frage, Eigentumsfrage, ist plötzlich wieder zentral. Und da sind zwei Dinge wahrscheinlich angesagt. Erstens natürlich die Gegenwehr, klar. Und die funktioniert ja offensichtlich, einigermaßen, nicht? Und sie wird getragen von einer Partei. Diese Partei ist nicht eine mit ersten Vorsitzenden, Haupt-, zweiten Vorsitzenden und Kassier, sondern mit einer Bewegung, von einer Bewegung. Ja, also ich will großzügig sein, also von der Linkspartei über Andrea Nahles bis zu Attac, nicht? Also. Und der Gewerkschaft der Lokführer, auf die ich gleich auch noch etwas sage. Und jetzt plötzlich können wir natürlich das verdrängte Problem der Oktoberrevolution nicht weiter verdrängen, sondern müssen uns ganz am Schluss auch sagen, gut, jetzt wollen wir uns doch mal analytisch und solidarisch verhalten und sagen, wir haben ein grandios gescheitertes Experiment, die Oktoberrevolution, gescheitert wie die Kommune und noch schrecklicher gescheitert als die Kommune. Warum ist sie denn gescheitert? Menschenrechte, gut, also da gibt es entsprechende Firmen, die das auch bearbeiten. Man kann erst mal gucken, welche Probleme haben sie angefasst, welche haben sie nicht gelöst. Und sie ist natürlich gescheitert an den nicht gelösten Problemen. Es sind zwei. Die Oktoberrevolution ist gescheitert an demselben Problem, das die Kommune aufgeworfen hat und das sie nicht lösen konnten, nämlich das Problem des Staates. Für Marx und Engels war klar nach der Kommune, die neue Gesellschaft, die entsteht, wird keinen Staat in der alten Weise mehr benötigen. Sie darf sie sogar nicht haben. Sie darf sie sogar nicht haben. Sie braucht eine öffentliche Gewalt, die Sache mit der Post, aber sonst nichts. Und in dem Augenblick, da diese neue Gesellschaft auf den alten Staatsapparat angewiesen ist, ist sie nicht mehr die neue Gesellschaft, dann ist sie gescheitert. Und so war es in Russland, nicht? Also ich sage jetzt nicht, die Oktoberrevolution ist gescheitert, weil sie keine Demokratie hatten. Nee, hätten sie Demokratie gehabt, wären sie noch viel früher abgewählt worden. Nein, sie ist daran gescheitert, dass aus Gründen, über die wir reden können, offensichtlich Demokratie nicht möglich war. Und damit eine oder absterbende Demokratie, so hätte sogar Lenin das genannt, also der neue Nichtstaat, nicht möglich war. Das ist das Erste, woraus zu lernen ist. Und das Zweite, das Erste ist, so kann man sich mit allen möglichen Leuten einigen, nicht, dass ohne Demokratie nicht geht. Das Zweite ist für uns aktueller. Die Oktoberrevolution und ihre nachfolgenden Staaten haben das Problem des Eigentums nicht lösen können. Sie haben es deshalb nicht lösen können, weil sie offensichtlich auch im Denken über Marx nicht hinausgekommen sind. Und Marx hat die Frage des Eigentums nämlich offen gelassen. Der hat gesagt, was wir wollen, was wir haben müssen, ist die Abschaffung des privaten, des bürgerlichen Eigentums. Das ist billig. Man muss dann sagen, wodurch ist das bürgerliche Eigentum zu ersetzen? Das hat Marx nicht gesagt, aus methodischen Gründen, weil er grundsätzlich nie Bilder der Zukunft gemalt hat. Der erste Schritt ist die Abschaffung des Privateigentums. Was ist der zweite Schritt? Das ist der zweite Schritt. Dazu sagt Marx nichts. Und dazu musste offensichtlich die Oktoberrevolution das Falsche sagen. Indem sie das bürgerliche Eigentum ersetzt hat durch zwei Formen des Eigentums, durch das Staatseigentum. Das Staatseigentum ist aber das Eigentum des Staates, den ich eben charakterisiert habe, den es unmöglich geben kann in der sozialistischen Revolution. Und zweitens das Genossenschaftseigentum als untergeordnetes. Die Eigentumsfrage als Abwehrfrage, jetzt gestellt, bedeutet, welche Form des Eigentums wollen wir, wenn wir gegen die kapitalistische Privatisierung aller Lebensbereiche kämpfen. Welche Form des Eigentums wollen wir? Und das müssen vielfältige Formen des Eigentums sein. Staatseigentum wenig, öffentliches Eigentum mehr, kommunales Eigentum, Genossenschaftseigentum viel, bis hin zu gesellschaftlich kontrollierten Privateigentum, bis hin zu gesellschaftlich kontrollierten Kapital. Man könnte sich eine zukünftige Gesellschaft vorstellen, in der es Kapitalisten gibt, die ihren Mehrwert produzieren, die aber gezwungen werden, nach den Bedingungen der Gesellschaft den Mehrwert zu produzieren und zu verteilen. Das ist dann der Blattlaussozialismus. Der Blattlaussozialismus ist das Gegenstück zum Heuschreckenkapitalismus. Den Heuschreckenkapitalismus können wir schon. Den Blattlauskapitalismus stellen wir uns bitte so vor, Sie kennen alle diese Tierchen, die da auf den grünen Blättern da rumkaspern und dort dann irgendwelche Flüssigkeiten in sich aufnehmen und dich dann absondern, entsteht ein Sekret und dann kommen die Ameisen und lecken das ab. Man könnte sich vorstellen, die Blattläuse, die Kapitalisten der Zukunft sind die Blattläuse. Die Ameisen ist die Gesellschaft. Unbeantwortet ist die Frage, wer die Blätter sind. Nicht? Darüber müssen wir noch reden. So, jetzt bin ich am Ende meiner Redezeit. Ich sollte aber noch etwas zu Gewerkschaften und der GDL aktuell sagen. Dann bringe ich ein Zitat und dann hat es sich. Es gibt eine Äußerung von Marx zu Gewerkschaften in Lohn, Preis und Profit. Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalthaben des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen, als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt zur endgültigen Schaffung des Lohnsystems. Er hat eigentlich sehr viel über Gewerkschaften gesagt. Erstens hat er gesagt, Gewerkschaften sind Organisationen zur Kartellierung der Arbeitskraft, nichts anderes. Wenn eine Gewerkschaft die Arbeitskraft nicht kartellieren kann, ist keine Gewerkschaft. Die kann Beiträge kassieren, nicht? Also könnte man an einigen Gewerkschaften in der Bundesrepublik durchaus demonstrieren. Das heißt, Gewerkschaften sind Teil des Kapitalismus, weil sie über ein Eigentum, das die Arbeiter haben, kartellmäßig verfügen, freiwillig durch die Arbeiter. Das müssen sie machen, das ist die Sache der Gegenwehr. Mache ich eine Pause und sage, ja, das ist die Hauptfunktion der Gewerkschaften gewesen. Und zwar, je organisierter der Kapitalismus, desto mehr auch die Kartellierung von der Arbeitskraft. Insbesondere in den 60er und 70er Jahren. Zweitens sagt Marx, aber ich betrachte die Gewerkschaften mit dem Interesse, seid ihr auch, ist das auch ein Teil der Neuorganisierung innerhalb des kapitalistischen Gesellschaft, dann sind sie was anderes. Dann sind sie nicht nur Kartellierung der Arbeitskraft, sondern dann sind sie ein Hebel. Das sind die beiden Aussagen. Und die Kartellierung interessiert ihn nicht, ihn interessiert der Hebel. Und jetzt, was passiert, wenn Gewerkschaften kein Hebel sein können? Durch die Übermacht des Kapitals, durch alle möglichen Dinge. Dann kommt diese zweite Tendenz zum Vorschein, die negative Seite. Dann werden Gewerkschaften aus einer potenziell revolutionären Potenz zu einer involutiven, dieses Fremdwort habe ich gerade erfunden, zu einer involutiven, das lehnt sich an den Begriff der Involution des Kollegen Johannes Angioli, der sagt, wenn der Kapitalismus so ist, wie von mir eben auch beschrieben, da gibt es zwei Tendenzen, nämlich das Revolvere der Umwälzung, des Herauskommens der neuen Gesellschaft aus der alten, nennen wir es Revolution, hat nichts mit Barrikaden zu tun, im Schießgewehr, oder der Involution, wenn diese Tendenz nicht stattfindet. Wenn ein hochentwickelter Kapitalismus, der alle Voraussetzungen eigentlich schon hätte für eine neue Gesellschaft, diese neue Gesellschaft nicht aus sich hervorbringt, dann erstarrt er, dann wird er manchmal faschistisch, wird reaktionär, es findet nicht eine Revolution statt, sondern eine Involution. Und Gewerkschaften können auch ein Moment der Involution sein, wo dann die Scheidelinie zwischen deutscher Arbeitsfront und Gewerkschaften vielleicht gar nicht mehr so scharf ist. Und dann kann es Zustände geben, in denen das Kapital sich auf diese Involution nicht mehr einlässt. Hochorganisierte Gewerkschaften mit involutiver Tendenz werden plötzlich zur Seite getan in einer Zeit steigender Massenarbeitslosigkeit. Und da wird eben in Form der Vergesellschaftung, die es schon gab, und seien es Flächentarifverträge, beiseite gelegt. Und damit sind diese mächtigen Gewerkschaften machtlos. Und dann sind nur noch interessant eigentlich diejenigen, die tatsächlich kartellieren können. Und wer zurzeit kartelliert, ist die Gewerkschaft der Lokführer. Kann man sagen, ständig und ganz furchtbar und der Vorsitzende ist in der CDU. Aber es sind Gewerkschaften eigentlich am Anfang. Sie fangen wieder an. Sie kartellieren. Und es ist die kleine Gruppe, die kartellieren kann. Eine ganz andere Frage ist, wie der Kartellierungsfähige, und die haben natürlich wahrscheinlich auch nur Involution im Kopf und nicht Revolution. Aber das ist dann wieder die Frage der Partei als Ganzer, um mitzuentscheiden und mitzudiskutieren und mit Praxis zu machen, dass unter Umständen aus Kartellierung der Arbeitskraft einer kleinen Gruppe aus Involution vielleicht etwas ganz anderes wird.